Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Money Train Podcast bei der Aktionär TV. Ja, heute wieder einmal mit einem sehr, sehr interessanten Gast. Ich begrüße heute nämlich Herrn Dr. Daniel Stelter, ja, einer der bekanntesten Ökonomen Deutschlands. Unter anderem führt er auch den Podcast Beyond the Obvious. Hier finden Sie immer spannende Themen zum Thema Wirtschaft, ja, und natürlich auch der Ökonomie. Hallo, Herr Dr. Stelter, schön, dass Sie heute da sind.
Danke für die Einladung.
Wir wollen über die deutsche Politik sprechen, beziehungsweise natürlich auch durch die Ökonomie im neuen Kabinett. Der neue Koalitionsvertrag wurde jetzt heute unterschrieben oder er wird gerade eben noch unterschrieben. Das ist gerade so ein bisschen im Argen noch. Ich würde aber sagen, wir starten vielleicht vorher mal mit den USA. Ja, weiterhin natürlich der große Zollkrieg zwischen den USA und China. Kürzlich hieß es ja, China sei zu Verhandlungen über die Zölle bereit, fordere jedoch die Abschaffung aller einseitigen Zölle der USA. Meinen Sie, dass die USA sich da einfach so drauf einlassen wird oder wird das auch wieder ein monatelanger Prozess werden?
Gute Frage. Also ich bin kein Donald Trump-Leser. Also ich kann jetzt nicht sagen, was Donald Trump machen wird, aber wir müssen sich schon anerkennen, dass es letztlich im Interesse aller Parteien ist, eine Lösung zu finden. Also die Unzufriedenheit der USA und Donald Trumps kann man durchaus verstehen. Das wird ja oft was bei uns vergessen. Aber in der Tat haben wir das Thema, dass die USA seit Jahren Defizite fahren, dass die USA über Jahrzehnte hinweg in der Tat Industrie verloren haben. Hätten sie sonst auch verloren, aber nicht in diesem Maße. Dass das natürlich zu einer auch politischen Unzufriedenheit geführt hat, die letztlich auch die Basis gestellt hat für Donald Trumps Wahlsiege. Vor dem Hintergrund kann man verstehen, dass es eine Unzufriedenheit gibt der USA bezüglich der Handelsdefizite. Das Instrumentarium ist wirklich nicht geeignet, aber es ist sozusagen ein Aufschlag, um zu sagen, wir wollen hier das System ändern. Und insofern, wenn man erstmal optimistisch und positiv denken möchte, würde man sagen, okay, dieser Aufschlag ist vielleicht stilistisch definitiv nicht richtig und auch vom Vorgehen her ökonomisch gesehen auch nicht richtig. Aber wenn man optimistisch sein könnte, könnte man sagen, na gut, es zwingt an den Verhandlungstisch und dann findet man unter Umständen zu einem Kompromiss. Dieser Kompromiss wäre im Interesse aller Beteiligten, natürlich auch vor allem von Deutschland, weil kein Land profitiert so vom freien Markt wie Deutschland. Weil wenig Länder profitieren noch mehr, aber wir sind eins der Länder, die am meisten profitieren.
Ja, heute gab es ja auch, beziehungsweise gestern dann am Sonntag gab es ja auf Truth Social, seiner Social-Media-Plattform, auch nochmal die Meldung, dass jetzt ja die Filmindustrie in Amerika sterben wird. Er sagte, Zitat, the movie industry in America is dying very fast und jetzt soll es 100% Zölle auch noch auf importierte Filme in die USA geben. So langsam hat man so ein bisschen das Gefühl, ja, dass er sich irgendwie ein Thema rauspickt, was er so gerade sieht und sagt, jo, dann machen wir jetzt Zölle drauf. Sehen Sie das genauso oder glauben Sie, dass da immer noch eine genaue Strategie dann hintersteckt?
Nochmal, Donald Trump, ich meine, wir müssen unterscheiden. Gibt es diese ökonomische Herausforderung teilweise in den USA? Ja. Verlust an Arbeitsplätzen, Verlust an Industriearbeitsplätzen vor allem, auch Verlust an wichtigen Grundindustrien, auch mit Blick auf Verteidigungsfähigkeit. Also die Verteidigungsindustrie der USA ist auch im hohen Maße von importierten seltenen Erden aus China oder von anderen Vorprodukten abhängig. Also es gibt ein Thema. Die Vorgehensweise von Trump ist sicherlich stilistisch nicht die richtige und ob er jetzt da die Filmindustrie und anderes, da soll ich ihm dazu sagen, da kann ich dann auch nur die Schultern zucken und kann sagen, ja, wahrscheinlich ist es in der Tat so, dass der Weltmarktanteil der USA abgenommen hat, weil in China die Filmindustrie jetzt boomt, weil in Indien die Filmindustrie boomt, ist das ein ökonomisches Problem für die USA, kann ich mir schwer vorstellen, ich kenne die Zahlen nicht, hätte ich das wissen müssen, mich da fragen, aber ich würde mich wundern, wenn die USA im Bereich der Filmindustrie ein Handelsdefizit hätten, ich würde davon ausgehen, dass die global mit ihren Filmen und Netflix und allem drum und dran gutes Geld verdienen. Von dem Hintergrund, ich glaube, es ist, wenn wir jetzt auf jeden Twitter-Tweet von Donald Trump eingehen, ich glaube, die Grundfrage ist eher, wir haben einen grundlegenden Konflikt. Wir haben den Konflikt, dass China stärker geworden ist. Wir haben den Konflikt, dass aus Verteidigungsgründen die USA mehr Industrialisierung wieder brauchen. Wir haben ganz klar die Frage, wie sieht die Wirtschaftsordnung, die Weltordnung in den kommenden Jahren, Jahrzehnten aus? Das, was wir jetzt haben, nähert sich dem Ende, einfach was auch nicht unüblich ist. So Weltwährungsordnungen, da sagt man, haben sie vielleicht so eine Halbwertszeit von 40 Jahren. Wir erinnern uns nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Bretton Woods eingeführt, also im Prinzip das feste Wechselkurssystem. Alle orientierten sich am Dollar. Dollar war wiederum am Gold gebunden. Dann kam es zum 40 Jahre, nicht 40 Jahre, 45, 30 Jahre später im Prinzip zum Ende von Bretton Woods. Dann kam die neue Ordnung, wo wir im Prinzip eine Geldordnung haben, wo das Finanzsystem, das Bankensystem größtenteils das Geld ist einfach schafft. Das hat auch ganz gut funktioniert, hat allerdings eine Nebenwirkung gehabt, eine sehr, sehr hohe Verschuldung. Sie wissen das, wir haben eine sehr, sehr hohe Verschuldung von Staaten und Privatsektoren. Und das ist klar, dass wir hier an Probleme, an Ende, an Grenzen stoßen, wie die USA auch an Grenzen stoßen. Let's face it, die USA, Donald Trump Motivation ist zum einen getrieben durch das Thema Industrialisierung, zum anderen ist aber auch getrieben durch das Grundproblem, dass die USA natürlich irgendwie sicherstellen müssen, wie sie ihre Staatsfinanzen stabilisieren, und dazu braucht er tiefe Zinsen, dazu braucht eine höhere Inflation, und dazu braucht er im Prinzip auch weniger Defizite. Also im Hintergrund, das passt alles ins Bild, und deshalb will ich nicht ausschließen, dass wir einfach in den nächsten paar Jahren sehen werden, eine Neuordnung des Welthandels und eine Neuordnung des Weltwährungssystems. Und dann wird man hinterher sagen, ja, Trump war daran schuld, weiß ich nicht. Ich glaube, Trump hat einfach nur, ist nur als einer, der stilistisch sehr schräg und undiplomatisch die Themen auf den Tisch bringt. Aber die Themen, die wären sowieso gekommen.
Wenn ich das gerade richtig verstanden habe, hatten Sie gesagt, auch eine neue Ordnung des Weltwährungssystems. Glauben Sie dann, dass der US-Dollar nicht mehr ganz oben stehen wird?
Also, der US-Dollar ist eine sehr starke Währung. Der US-Dollar dominiert den Welthandel. Die Rolle des US-Dollars als Weltwährung ist ja auch mit ein Faktor dafür, warum die USA sich so verschulden konnten, so hoch verschulden konnten und so viel Defizit auffahren konnten und letztlich auch aus China und anderen Regionen so viel einführen konnten. Das stößt nur an die Grenze jetzt. Und ich meine, jetzt kann man sagen, die USA sollten dieses Privileg, wird ja von vielen gesagt, nicht einfach wegwerfen, weil das ist natürlich super. Sie kaufen BMWs und bezahlen mit grünen Zetteln. Ich meine, das ist ein super Geschäftsmodell, was Donald Trump nicht zu verstehen scheint. Strukturell hat es halt eben die Nebenwirkungen, die wir gerade diskutiert haben, Verlust an Arbeitsplätzen etc. Jetzt kommen wir aber aufgrund der hohen Verschuldung der USA, aufgrund der hohen Verschuldung des Westens, aufgrund des Aufstiegs Chinas, stößt das ganze Thema an die Grenze. Die USA, wenn die jetzt nichts machen mit der Staatsverschuldung, wird sie wirklich aus dem Ruder laufen. Dann gibt es ja Leute, die setzen sich dann in Talkshows und sagen, ja, kein Problem, die USA können beliebig viel Dollar drucken. Ja, das können sie. Das heißt aber nicht, dass sie nicht pleite gehen können. Das heißt, sie gehen nur anders pleite. Sie gehen nämlich dann pleite durch die Entwertung des Geldes. Wenn sie USA anfangen, im großen Stil Dollar zu drucken, dann gibt es eine noch größere Flucht aus dem Dollar, als es jetzt schon eigentlich perspektivisch gibt. Das haben wir gerade, dieses Phänomen, dass die Zinsen steigen und der Dollar schwach ist, was normalerweise nicht passiert. Normalerweise ist Dollar stark und wenn die Zinsen stark sind oder hoch sind. Das heißt, es kann schon einen Umbruch geben. Sage ich damit, will ich jetzt einsteigen in Abgesagen auf den US-Dollar? Nein. Aber der Anteil des US-Dollars in Weltwährungsreserven fällt, auch aufgrund des Themas, dass wir ja Russland sanktioniert haben und das alle wissen, nach dem Motto, wenn ich in den USA nicht passe, werden meine Währungsreserven eingefroren. Das heißt, das erklärt ja auch einen Grund, warum das Gold so stark gestiegen ist. Ich diversifiziere raus aus Dollar in anderes, beispielsweise Gold. Und die Frage natürlich gleichzeitig, ich halte weniger US-Dollar-Währungsreserven. Die andere Frage ist, welchen Anteil später US-Dollar im Handel? Und da hat eben auch eine große Rolle gespielt. Also wenn China und Brasilien zusammen handeln, haben sie oft Dollar bezahlt. Das wird dann von beiden kritisiert, die sagen, warum zahlen wir nicht in einer anderen Währung? Da versuchen die Chinesen schon seit langem, die eigene Währung ins Spiel zu bringen. Auch zwischen China und Saudi-Arabien wird das mit Renminbi bezahlt zunehmend. Das heißt, da kann schon sein, dass der Anteil des Dollars im Welthandel abnimmt. Und das ist ja das, was der Donald Trump wiederum will, weil er sagt, ich möchte weniger die Weltwährungsrolle haben. Also von dem Grund sind das schon Ingredienzen, die dafür sprechen, dass wir ein anderes Weltwährungssystem haben werden. Vielleicht noch ein weiterer Punkt. Europa. Schauen Sie, Europa hat das Problem, wir sind seit Jahren hängen wir den USA hinterher. Wenn Sie sich die Entwicklung der Produktivität anschauen, wenn Sie sich die Entwicklung des Einkommens pro Kopf anschauen, ist es schon dramatisch, wie stark Europa zurückgefallen ist. Das hat viele verschiedene Faktoren, sind dahinter demografische Entwicklung, aber vor allem meines Erachtens die völlig verfehlte Energie- und Klimapolitik, die wir betreiben in Europa. Klammer auf, ich bin kein Klimawandelleugner. Ich denke nur, man sollte intelligent damit umgehen, als wir das tun, Klammer zu. Das heißt, wir haben mal verloren. Und dann gibt es schon die ersten Stimmen, wenn Macron sich an der Sorbonne hinstellt und sagt, ja, Europa sollte dafür sorgen, dass mehr in Europa investiert wird, dass die Ersparnisse in Europa bleiben. Dann sehen Sie schon, was da für Themen aufkommen bezüglich der Freiheit des Kapitalverkehrs. Das muss jetzt nicht so sein, dass plötzlich Überweisungen verboten werden. Aber das kann bedeuten, zum Beispiel, dass die Versicherung und die Pensionsfonds noch mehr eingeschränkt werden bezüglich der Möglichkeit, Geldanlage zu betreiben. Und dann sind sie schon in einer Welt, wo Staaten mehr intervenieren. Klammer auf, die Franzosen müssen es auch machen, weil die ähnlich wie die Amerikaner hohe Staatsschulden haben, das wissen wir ja. Und deshalb kann man schon sagen, da ist etwas am Horizont, was zu einer Änderung des Weltfinanzsystems und wahrscheinlich auch der Weltwährungsordnung führt. Das heißt, nicht, dass der Dollar da nicht mehr dominant ist, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass unter Umständen andere Aspekte mit hineinspielen. Und ich bin kein Hellseher, ich kann nicht sagen, was da kommt. Da gibt es dann wieder die Goldbugs, die sagen, ja, das neue Weltwährungsordnung wird sich am Gold orientieren. Bin ich persönlich skeptischer, weil ich eben schon sehe, wir wissen ja, warum wir nicht beim Goldstandard sind. Einfach deshalb, weil der Goldstandard eben ein sehr, sehr geriges Wachstum der Geldmenge zulässt. Und wir brauchen aber wachsende Geldmengen zum Wachstum der Wirtschaft. Also es gibt schon einen Zusammenhang. Von dem Hintergrund bin ich auch abgekommen vom eigentlichen Thema, aber vor dem Hintergrund, wir sind in sehr, sehr turbulenten Zeiten, nächsten 5 bis 10 Jahre meines Erachtens. Der Handelskrieg ist nur ein Aspekt davon, gehört aber mit ins ganze System hinein. Und wir müssen einfach schauen, wie es weitergeht. Nur viele spricht einfach dafür, dass wir in 5 bis 10 Jahren in einer anderen Welt leben werden. Die Welt muss ja nicht schlechter werden, aber es gibt das jetzt schon, wissen Sie, es ist ja so, Sie sind im Himalaya fast. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Himalaya, an den Quatsch, an den Himalaya-Fällen, an den Himalaya, gibt es diese berühmten Wasserfälle. Und da sitzen Sie oben in einem Fass und Sie fahren mit Fass da runter. Und dann würde ich mal sagen, wenn es gut geht, geht es Ihnen oben gut und unten gut, aber der Weg von oben nach unten ist ziemlich unangenehm. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Übergang von der heutigen Welt in die künftige Welt, dass das ein bisschen turbulent sein wird für uns alle. Aber wie gesagt, ich hoffe, ich irre mich aus an dem Punkt, dass wir hinterher wieder bequem im Fass weiterschwimmen werden.
Ja, interessante Aktivität für den Urlaub. Sie haben ja gesagt, turbulente Zeiten. Auf Englisch gibt es ja auch das Sprichwort, from chaos comes order. Das haben Sie ja auch gerade eigentlich schon erwähnt. Und jetzt die Frage dann, wenn wir mal so diesen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren nehmen würden, glauben Sie dann, also die USA und China, das geht natürlich auch weiter. Indien wird möglicherweise auch stark weiterentwickelt werden. Aber wird China dann die neue Nummer eins wirtschaftlich und auch grundsätzlich ja, der erste dominanteste Handelspartner der Welt werden?
Da waren verschiedene Fragen. Die eine Frage ist, wird es ein dominanter Handelspartner werden? Für Industriegütern, glaube ich, ist es wahrscheinlich schon jetzt der höchste Handelspartner, weil die ja die größte Industrie der Welt haben. Die Chinesen investieren auch viel in zukünftige Technologien. Sie sind nicht nur die billigen Lieferanten, sondern sie haben ja durchaus dominante Stellung in vielen Schlüsselindustrien. Da gibt es so einen australischen Think Tank, ich komme die Zahlen nicht genau zusammen, tut mir leid. Also der macht sozusagen den Strategic Technology Tracker und der schaut, glaube ich, auf 45, aber nicht genau, um die 40 Schlüsselindustrien. Und von diesen Schlüsselindustrien wird eigentlich im Prinzip werden 90% von China dominiert, die anderen von den USA und Europa ist dann immer auf Platz 3, 4, sonst war abgeschlagen. Und da kann man schon sagen, die Chinesen sind, was sowas betrifft, schon in einer sehr, sehr guten Position. Darüber hinaus wissen wir, die Chinesen haben mit den meisten Industrieroboter im Einsatz, setzen sehr stark auf Roboter, setzen stark auf humanoide Roboter, sehen das als eine eigene Industrie, werden auch da dominierend sein. Und von dem Grund fällt es mir schwer, mir eine Welt vorzustellen, in der China keine wichtige Rolle spielt. Die Fragen ja dem Motto, wird es quasi die USA als global dominierende Weltmacht ablösen? Da würde ich sagen, wahrscheinlich deshalb nicht, weil trotz aller Fortschritte ist die Wirtschaftsleistung pro Kopf immer noch deutlich geringer als China. China steht vor einer demografischen Herausforderung. Das können sie die unter Umständen mit den Robotern auffangen, aber bin ich nicht ganz sicher. Und dann gibt es die ganzen anderen Themen, künstliche Intelligenz und sowas, wo man sagen muss, ja gut, die Chinesen auch eine große Rolle spielen, die USA aber immer noch eine gute Position haben. Von dem Hintergrund könnte ich mir vorstellen, wir werden einfach weiter in dieser, wie wir schon sind, letztlich in der multipolaren Welt bleiben. Da sind wir ja schon letztlich drin, wenn wir ehrlich sind. Das ist nicht also konfliktlos, lassen wir so formulieren. Das führt sich zu einem politischen Konflikten, die auf die Wirtschaft mit reinspielen werden. Und vor dem Hintergrund sind wir einfach in einem Umfeld, welches einfach unsicher ist. Und jetzt können wir beide nur hoffen, wie beim Fassbild, was vorher ein bisschen misslungen war, wegen des richtigen Wasserfalls, aber dass wir im Prinzip sagen, okay, es gelingt uns auf ein neues System zu einigen. Das System muss im Prinzip wahrscheinlich so sein, dass die Chinesen und die Europäer eben auch einen Beitrag dazu leisten, die Welthandelsrouten zu sichern. Dass es nicht die Amerikaner leider machen müssen, dass wir im Prinzip ein kooperatives Verhalten haben, dass wir das sicherlich im Interesse aller, Ist es möglich, also theoretisch möglich? Ich glaube aber politisch ist halt das Risiko sehr groß, dass das eben nicht so einfach ist. Und dann wird der Konflikt zwischen den USA und China die nächsten Jahrzehnte dominieren. Und dann kommen wir zu Europa und müssen aber sagen, okay, Europa hat in den letzten 20 Jahren sich schon selbst ins Knie geschossen, ist in vielen Bereichen zurück, ist stolz darauf, immer die Ersten zu sein, die was zu regulieren, statt die Ersten zu sein, die was erfinden. Und vor dem Hintergrund ist dann eigentlich nur der Appell an Europa, dass wir halt endlich unsere Hausaufgaben machen und endlich wieder versuchen, Wirtschaft groß zu machen oder wirtschaftlich wieder stärker zu sein. Und dann sind wir natürlich auch bei dem Thema Deutschland. Wir wollten ja kurz darüber sprechen, natürlich Deutschland als der Pfeiler Europas, also der finanzielle Pfeiler Europas. Ohne unsere Solidität hätten wir viel mehr Probleme schon im Euro. Und ohne wirtschaftliche Stärke Deutschlands ist die ganze EU gefährdet, zu einem Zeitpunkt, wo wir eigentlich dringend eine wirtschaftlich starke und relevante EU brauchen. Also vor dem Hintergrund, die Herausforderungen sind schon enorm.
Ja, Sie hatten die EU ja schon angesprochen. Da kommen wir auch zum Thema Deutschland, gerade auch zum Thema Bürokratie, was uns natürlich auch noch weiterhin begleitet. Ja, wir sind ja, oder es ist ja bekannt, dass Deutschland immer gerne beim Thema Bürokratie ganz vorne mit dabei ist. Aber die EU ist ja mindestens an zweiter Stelle. Also, wie viel schadet die EU Deutschland in diesem Sinne? Also, dass es quasi immer neue Auflagen gibt, die Deutschland oder natürlich auch die anderen EU-Mitgliedstaaten, ja, lösen müssen, beziehungsweise befolgen müssen.
Das kann ich nicht beziffern. Ich meine, es gibt so eine Studie vom IFO-Institut, habe ich auch im aktuellen Podcast, gerade in meinem Podcast drin, wonach der Schaden in Deutschland die Bürokratie bei 146 Milliarden liegt. Ziemlich präzise Zahl. Lass uns mal 140 Milliarden sagen. Das ist schon ziemlich viel. Das sind über 2000 Euro pro Kopf der Bevölkerung. Wenn wir davon ausgehen, dass die EU eine große Rolle spielt, dann hat sie auch eine große Rolle an diesem Thema. Und wir haben sehen es ja gerade jetzt bei dem Thema, sollen alte Autos einmal im Jahr getestet werden, technisch, weil die mehr an Unfällen beteiligt sind. In Wirklichkeit wissen alle, dass die alten Autos nicht wegen technischen Zustandes beteiligt sind an den Unfällen, sondern wegen der Fahrer, weil die entweder alt sind oder jung sind. Also vor dem Hintergrund ist das ein schönes Beispiel für zu die Regulierungsfreude, obwohl vorher behauptet wurde, man würde weniger machen wollen. Die Bürokratie ist in der Tat ein großes Problem. Jetzt sagen wir mal so, die Bürokratie ist in anderen Ländern auch ein Problem. Auch die USA sind nicht ganz frei von Bürokratie, wie OECD-Studien zeigen. Aber es ist eine große Herausforderung. Inwiefern die EU mehr schadet als nutzt? Also, ich bin überhaupt nicht gegen die EU. Ich glaube, die EU könnte sich mehr auf ihren Nutzen konzentrieren und weniger vom Schaden anrichten. Und das wäre schon mal super. Also, wenn wir eine gemeinsame Verteidigung hätten, wäre super. Wenn wir eine gemeinsame Außenhandelspolitik hätten, in dem Sinn, dass wir endlich Freihandelsabkommen schließen würden, Mercosur und ähnliches, statt sie zu verhindern, wäre super. Wenn die EU sich mehr darauf einigen würde, dass im Prinzip Märkte für Dienstleistungen anderes standardisiert sind, das heißt, wenn ich ein Startup hier öffne, dass ich wirklich den ganzen europäischen Markt habe und nicht irgendwie jedem Land was tun muss, wäre super. Sollte sie sonst zurückziehen? Definitiv. Sollte sie jetzt sagen, wir mit einem 8% Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß sind jetzt der erste klimaneutrale Kontinent, auch wenn es nur dazu führt, dass die Produktion woanders stattfindet, würde ich sagen, nein, liebe Freunde, das ist nicht der richtige Ansatz. Sollten wir wirklich hier sagen, wir machen Energie so teuer? Sollten wir definitiv nicht machen. Also es gibt viele Faktoren, wo die auf dem falschen Trip sind, aber das ist jetzt nicht nur eine EU-Frage, sondern letztlich sitzen im Europaparlament die Leute, die von uns gewählt werden. Das heißt, die EU braucht dringend einen ökonomischen Weckruf und das ist das große Dilemma, was ich einfach sehe. Also ich glaube, die EU hätte das Potenzial, mehr Nutzen zu stiften. Leider setzt sie auf die falschen Hebel.
Von wem oder von wo sollte denn dieser Weckruf dann kommen?
Von Ihnen und von mir, ich meine von uns allen. Ich meine, wir haben natürlich jetzt gut, Bundestagswahl ist gelaufen, aber im Prinzip, wir brauchen eine andere Politik. Wir werden gleich sehen, wie eine neue Bundesregierung antritt und irgendwie anfängt an Bürgergeld. Da gibt es riesige Kampagnen, da wird es Demonstrationen geben und was weiß ich und der Sozialstaat und was weiß ich. Das ist also alles sehr, sehr problematisch und vor dem Hintergrund, die Bürger, wissen Sie, wir merken, die merken ja den Niedergang. Okay, wir merken den Niedergang in Deutschland, wenn wir die Bahn nutzen. Das ist für jeden offensichtlich. Da merken wir, was klappt, was nicht. Oder wenn die Brücken unter uns zusammenbrechen. Aber ansonsten denken Sie immer noch an Europa. Es ist ein toller Kontinent, tolle Lebensqualität. Sie sind schnell wir sind in 1,5 Stunden in Stockholm oder in Pisa. Und das ist ganz andere Kultur. Alles ist super. Und Sie können, es ist toll. Und da merken Sie halt nicht, wie wir relativ abfallen. Aber wenn Sie da mal nach Asien fahren und über den Flughafen laufen, sagen Sie sich so, Oh, zu Heck, das ist aber gut hier. Oder wenn Sie woanders sind und stellen fest, in Südamerika ist Internet besser als bei uns in Deutschland, sagen sich auch so meine Freunde, wer ist es eigentlich im wichtigsten Land? Also von dem Hintergrund, die merken, die Bürger merken das einfach nicht so. Und die älter werdende Gesellschaft, da ist ja auch so der Punkt und dem Motto, warum sollen wir es noch tun? Ich sage immer schön, schauen sich die Leute an, die gegen Stuttgart 21, ich halte mal auf, ich halte es auch für ein schwarzes Projekt, aber egal, wenn sie gegen Stuttgart 21 protestieren, die da vor Ort sind, das sind die Älteren, da können sie ganz zynisch sagen, das sind die, die den Baulärm haben, 20 Jahre, aber Nutzen nicht mehr erleben. Ja, und das ist natürlich ein Grundproblem in der Region.
Ja, die neue Bundesregierung wird ja jetzt bald antreten. Wir hatten jetzt ein Wachstum von 0,3% Wirtschaftswachstum in Deutschland für 2025. Ja, die neuen Minister sind ja auch schon bekannt. Glauben Sie jetzt, dass das neue Kabinett Deutschland aus diesem ja, Negativwachstum, was wir auch in den letzten Jahren dann schon gesehen haben, wieder rausreißen kann? Oder glauben Sie, es müssen grundsätzlich zum Thema Energie, Migration, Fachkräftemangel, dass diese Themen erstmal deutlich angefasst und gelöst werden können, bis überhaupt das gesamte Wirtschaftswachstum in Deutschland wieder steigern kann?
Eigentlich haben Sie die Frage selber beantwortet. Wenn die neue Regierung diese Themen richtig angehen würde, würde ich Chancen sehen. So. Die Frage ist ja, fangen wir mal wieder an. Es gibt ja die Ökonomen sprechen vom sogenannten Potenzialwachstum. Also was sozusagen theoretisch drin als Wachstum aufgrund von im Prinzip von zwei Faktoren, wie viele Menschen arbeiten, wie viele Stunden arbeiten die, also im Prinzip der Arbeitseinsatz, Punkt eins. Und das zweite ist, wie produktiv sind die in den Stunden, die sie arbeiten. Und da stehen wir halt vor der Herausforderung, dass das Arbeitsvolumen, dass das stundenmäßige Arbeitsvolumen sinken wird, weil die Erwerbsbevölkerung in Deutschland in diesem Jahrzehnt beginnt zu schrumpfen und nächstes Jahrzehnt drastisch schrumpfen wird. Und zum Zweiten haben wir das Problem, dass wir seit Jahren ausgesprochen unbefriedigende Produktivitätszuwächse hatten, in einigen Jahren sogar Arbeitsproduktivität negativ. Was daran liegt, dass wir mehr Niedriglohnjob haben aufgrund der Zuwanderung. Die Zuwanderung eher unqualifizierter muss integriert werden, wird eher integriert in Jobs mit weniger Produktivität. Und weil der Staat leider Gottes der Sektor ist, der am einzigsten richtig wächst im Stellenaufbau und die öffentliche Dienste nicht gerade Produktivitätschampion in Deutschland. Vor dem Hintergrund haben wir das Problem, dass wir eigentlich strukturell vom Potenzialwachstum her schon schlecht aufgestellt sind. So, schlechtes Potenzialwachstum ist Mist. Also müssten Sie an dem arbeiten. Jetzt können Sie natürlich hingehen und sagen, ich mache jetzt eine große Schuldenorgie und kippe einfach im Prinzip auf das Problem viel Geld und wir haben plötzlich viele Milliarden und bauen neue Brücken. Was übrigens auch nicht viel bringt, wir sehen ja, wenn die Carola-Brücke, habe ich jetzt gerade gelesen, ob Sie es gelesen haben, in Dresden 10 Jahre dauern soll, die Brücke wieder aufgebaut zu werden, da sage ich mal so, wie bitte? Also vor dem Hintergrund, nehmen wir mal an, wir würden auch die Bürokratie erleichtern und würden schneller bauen können, dann hätten wir trotzdem das Thema, wir würden im Prinzip auf dieses schwache Potenzialwachstum Geld kippen. Dann kann die Wirtschaft leicht mal temporär ein bisschen mehr wachsen, ist aber eigentlich eher tendenziell sogar fast inflationär, weil die Wirtschaft das gar nicht strukturell kann. Das heißt, sie müssten am strukturellen Wachstumspotenzial des Landes arbeiten. Das bedeutet erstmal, wie viel Arbeitsangebot haben wir? Und jetzt können Sie sagen, da müssen wir mehr Migration haben, würde ich sagen, naja, wir brauchen qualifizierte Zuwanderung und nicht die Zuwanderung im Sozialsystem. Wir brauchen diese Zuwanderung unqualifizierter, die letzten Jahrzehnten dominiert hat. Unpopuläres Thema, aber es ist einfach so. Und das Zweite ist, wir müssen die hier sind, mehr arbeiten lassen. Also es müssen mehr Leute am Erwerbsleben teilnehmen und die teilnehmen, müssen mehr Stunden arbeiten. Auch gar nicht populär. Und dann müssen wir die produktiver machen. Produktivitäter machen heißt zum einen bessere Infrastruktur, stimmt. Mehr Investitionen des Privatsektors, stimmt. Kommt aber dann eben nur, wenn Infrastruktur besser ist. Und Klammer auf, wenn man dem Privatsektor nicht sagt, die Steuern bleiben ewig so hoch, wie sie schon sind. Und by the way, wenn du was erarbeitet hast, dann ist entweder die Vermögenssteuer, Vermögensabgabe oder gegen die Reichen nicht gerade hilfreich. So, und dann brauchen wir eine bessere Ausbildung der Menschen. Wenn wir natürlich ein Bildungssystem haben, wo wir jetzt, ich glaube, fast 3 Millionen Menschen unter 35 keinerlei Berufsausbildung haben, nach Daten der Bundesregierung, dann ist das ein Desaster. So. Und da sehe ich jetzt nicht sehr gerne. Da können wir jetzt sagen, okay, lass uns positiv denken. Können wir sagen, okay, Carsten Wildberger, Ex-Kollege von mir, der wird jetzt irgendwann mal das digitale Wunder verbringen nach 20 Jahren. Ich wünsche es mir, dass er es schafft. Und macht dann Staatseffizienz, also Bürokratieabbau, wünsche ich mir auch, dass er es schafft. Dann kann das schon was bringen. Also vor dem Hintergrund, ich will jetzt gar nicht in dem Podcast hier Trübsal verbreiten, aber das ist schon eine Herkulesaufgabe und das ist schon eine Aufgabe, wo man wenig machen muss eigentlich, aber relevante Dinge.
relevante Dinge und es hört sich auch an, zum Beispiel wie die Ausbildung neu anfassen bzw. verbessern. Das sind ja dann auch Dinge, die nicht von heute auf morgen dann Früchte tragen würden. Also was, wenn man jetzt diese ganzen Dinge anfassen würde, die Sie jetzt auch gerade aufgezeigt haben, was für einen Zeitraum würden Sie da sehen, dass es uns dann wieder mal so richtig gut geht? 5 Jahre, sind das 10 Jahre, ist es vielleicht auch eine ganze Generation, bis sich das Ganze wieder stabilisiert und vernünftig in eine positive Richtung entwickeln würde?
Also ich habe ja gerade den Versuch gemacht, positiv zu sein. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe diese Hoffnung auf die Generation nicht. Und wisst ihr warum? Weil der globale Wettbewerb ist viel intensiver als vor wenigen Jahrzehnten. Die Chinesen, wir haben es angesprochen, sind uns technologisch in vielen Kernbereichen, in denen wir früher führend waren, davongekommen. Davon geeilt, denken wir an Automobile zum Beispiel, E-Mobilität, gucken wir in die Rücklichter der Chinesen. Maschinenanlagenbau, chinesisch dominiert. Roboter, chinesisch dominiert. Das heißt, viele Dinge, denen wir gut waren, haben wir schon für den Anschluss verloren. In anderen Bereichen haben wir nie was zu sagen gehabt. Ich meine, wenn Sie an IT denken, SAP ist über 50 Jahre alt, aber ansonsten spielen wir keine Rolle. Ich meine, das System, das wir gerade hier beide miteinander nutzen, ist kein deutsches System. Ja. Wir haben im Prinzip den Anschluss von weiten Teilen schon verpasst. Das Bildungssystem ist nicht gut. Und die Welt wartet nicht auf uns. Wissen Sie, wir können jetzt demnächst Lastenrad, Fahrrad fahren und haben keine Atomkraft mehr und so weiter. Die Welt ist jetzt nicht. Und die guten, ausgebildeten Leute aus Deutschland, die noch was machen wollen aus ihrem Leben, die gucken sich die Welt an und sagen irgendwann mal, warum soll ich hier bleiben? Wir haben ja fast 200.000 jedes Jahr Deutschland verlassen, Deutsche. Und die werden in der Welt mit offenen Armen aufgenommen, sind ausgebildet, gut ausgebildet und können dann ihr Leben aufbauen. Und vor dem Hintergrund, wir haben diese Zeit der Generation nicht mehr. Also ich glaube eigentlich ehrlich gesagt, also wenn es in den nächsten 2 Jahren nicht grundlegend was passiert, dann ist das Thema abgefahren. Weil sie können, die Welt bleibt nicht stehen. Ja? Und das ist das Grundproblem.
Ja, Herr Dr. Stelter, dann sage ich schon mal vielen Dank für die Zusammenfassung. Dann vielleicht noch einmal zum Schluss. Sie haben jetzt schon mal viele Themen angesprochen, die angepackt werden müssten, wenn Sie jetzt in einer Machtposition wären, wenn Sie jetzt der nächste Bundeskanzler wären bzw. die nächste Bundesregierung anführen würden. Was wären denn Ihre Kernthemen, wo Sie sagen würden, das müssen wir jetzt in diesen nächsten 2 Jahren anpacken, damit wir ja das Schiff nochmal drehen können? Ich weiß, Sie wollten eigentlich positiv bleiben, aber wir müssen wir wollen ja bei den Fakten bleiben.
Ja gut, es ist eine schwere Frage, ganz ehrlich gesagt. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht die Fähigkeit und die Ambition, jemals Bundeskanzler zu werden. Das sollen andere machen, die das zumindest zutrauen. Ob sie das noch können, werden wir ja sehen demnächst. Arbeitskräfteangebot. Wir brauchen Anreiz, mehr zu arbeiten. Wir müssen Arbeit viel attraktiver machen. Wir müssen nichts tun, viel unattraktiver machen. Das heißt, wir müssen logischerweise ans Bürgergeld rein. Wir müssen logischerweise den Übergang aus Arbeitslosigkeit in Erwerbsleben finanziell viel attraktiver machen. Das heißt, Steuernabgaben deutlich senken. Wir brauchen logischerweise einen Rückzug des Staates aus vielen Bereichen. Ich glaube nicht so sehr an Entbürokratisierung. Ich glaube einfach daran, dass der Staat aus bestimmten Themen sich einfach zurückhalten sollte. Und ich würde den Staat fokussieren auf seine Kernaufgaben. Innere und äußere Sicherheit und Sicherung des Privateigentums und der wettbewerblichen Rahmenbedingungen. So. Würde viel mehr Geld ausgeben im Bereich Klima, würde ich viel mehr Geld ausgeben für Grundlagenforschung und Ähnliches und würde aufhören, irgendwelche Dinge zu subventionieren, die unglaublich teuer sind und nichts bringen. Das beginnt bei Wärmepumpe und endet beim Lastenfahrrad. Und ich würde die Ziel ist daran arbeiten, den Staat kleiner zu machen. Ich würde einfach hingehen, würde systematisch sagen, wir bauen Stellen ab. Und was die Digitalisierung betrifft, würde ich hingehen und würde sagen, wir kaufen das Beste, was es gibt. Also die elektronische Gesundheitsakte der Österreicher, gibt es übrigens auch eine, wie das gelernt. Ich dachte immer, der Finnland, der Österreich gibt es auch eine, die sehr gut funktioniert seit Jahren. Warum nehmen wir nicht einfach die? Ist ja auch eine Demokratie. Und ansonsten würde ich, was die Behördenprozesse nimmt, wahrscheinlich die estnischen Staaten oder Dänemark nehmen, würde es übernehmen. Und darauf würde ich mich fokussieren. Ich würde alle anderen Themen, Kleinkram-Themen, würde ich auch weglassen. Ansonsten würde ich mich zurückziehen. Schauen Sie, wir haben jetzt diese Frage, ich meine, warum haben wir Wohnungsnot? Wir haben Wohnungsnot deshalb, weil wir Migration zugelassen haben im großen Umfang und gleichzeitig Neubau verhindert haben. So, das ist ganz einfach. Und wenn man da Mietpreisbremsen, Mietpreisdeckel macht, dann dockt man bei den Symptomen rum und verschärft das Grundproblem sogar nochmal. Also ich würde hingehen, den Staat deutlich zurücknehmen, Kernaufgaben fokussieren, Gesetzesvorgaben machen im Sinne von, wir kürzen die Anzahl der Gesetzesseiten um 45% in 4 Jahren, bei gleicher Schriftgröße. Wir lernen von anderen. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen so spontan, weil Ich gebe zu, es ist eine schwierige Aufgabe, aber ich glaube eben, das ist mein letzter Satz, die Politik macht den Fehler, sich im Klein-Klein zu verfangen, alles regeln zu wollen. Und ich würde mich zurücknehmen und sagen, ich mache Grundsatzentscheidungen, ich reduziere die Vorgaben und lasse den Rest die Bürger machen, statt den Staat.
Herr Dr. Stelter, vielen Dank. Wir sind gespannt, was die neue Bundesregierung so aufstellen wird. Wir können uns ja in ein paar Monaten noch mal sprechen und dann werden Sie das Ganze vielleicht mal bewerten. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Ja, liebe Zuschauer, wir hoffen natürlich, dass es Ihnen heute auch wieder gefallen hat. Schalten Sie auch gerne nächste Woche wieder ein zu einer nächsten neuen Episode vom Money Trend Podcast und machen Sie es gut.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.